Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them.
They should have never given us uniforms if they didn't want us to be an army.
Frauen als Gebärmaschinen, Fundamentalismus, Klimawandel, Rassismus. Das ist der Stoff der Serie The Handmaid's Tale, die auf Margaret Atwoods Bestseller Der Report der Markt beruht. Die erste Staffel lief kurz nach Donald Trumps Wahl und traf ganz offensichtlich den Nerv der Zeit. Auf Anti-Trump-Demos sah man Schilder mit der Aufschrift Make Margaret Atwood Fiction Again. Lasst uns dafür sorgen, dass Margaret Atwoods Dystopie nicht länger Wirklichkeit ist. Heute erscheint nach über 30 Jahren die Fortsetzung des Atwood-Romans, großes Thema weltweit, und gleich hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Wir kommen zu dem literarischen Ereignis des Jahres, über 30 Jahre nach Erscheinen ihres weltweiten Bestsellers. Der Report der Markt, der auch sehr erfolgreich verfilmt wurde, hat die kanadische Autorin Margaret Atwood heute die Fortsetzung vorgelegt, flankiert von einem medialen Rummel, als wäre es der neue Harry Potter. Nach wochenlanger und nicht ganz geglückter Geheimhaltung von Verlagsseite aus gab es in der vergangenen Nacht bereits eine Lesung in London und heute wird die offizielle Buchpremiere in über 1000 Kinos weltweit übertragen. Schon jetzt ist das Buch Die Zeuginnen für den renommierten Booker Prize nominiert. Inhaltlich werden wir wieder ins fiktive Gilead geführt, einen totalitären, christlich-fundamentalistischen Staat, in dem Frauen zu Gebärmaschinen und Sexsklavinnen gemacht werden. Düster, dystopisch und leider mit deutlichen Anleihen an die Realität. Die Literaturkritikerin Bernadette Konrad hat Margaret Atwood mehrfach getroffen und ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie.
Hallo.
Wie erklären Sie sich diesen Hype, Frau Konrad, um die Zeuginnen? Also ist das eine wirklich vor allem künstliche Marketingblase oder ist Margaret Atwood wirklich die Autorin der Stunde?
Ja, ich denke, Margaret Atwood ist im Grunde viel mehr als die Autorin der Stunde. Sie ist ganz sicher die Autorin der letzten Jahrzehnte und ja, vielleicht könnte man auch sagen, sie ist die Autorin eines Zeitalters, das sie auf eine Art begleitet. Ja, wie kaum jemand anders, der oder die einem da einfallen würde. Was jetzt dieses Buch betrifft, den Report der Markt, ist es ja auch seltsam, dass schon einmal die Geschichte sich bewahrheitet hat oder im Grunde schon viele Male, als Schöndorf 89 das Buch damals verfilmt hat. Da kamen ja auch schon Stimmen nach dem Mauerfall aus der DDR, die sagten, die totalitären Strukturen, die man selbst erlebt habe, seien durchaus glaubwürdig wiedergegeben. Dieses Buch hat, glaube ich, ganz zu Recht so ein langes Weiterleben. Und ich denke aber, dass die Strahlkraft hat vor allem mit der Figur Atwood selbst zu tun, die in einer unglaublichen Konsequenz seit im Grunde 50 Jahren diesen Weg geht. Also 1972 hat sie dieses Buch Survival geschrieben, ein thematischer Guide zur kanadischen Literatur. Und damals ging es schon um so eine These, die man im Grunde heute in allem wiederfinden kann, dass eben die Zeit, die Natur, das Monster für den Menschen war, lange vorbei ist und längst der Mensch das Monster für die Natur ist. Und seither gibt es ja etliche Bücher, die sowohl den frauenrechtlichen Aspekt als auch vor allem diesen Umweltaspekt immer wieder mit sich führen. Also ich sehe Atwood als jemand, die das so konsequent und eben auch so glaubwürdig aufgebaut hat, woran sie jetzt anschließt, wenn sie eine Fortsetzung zu dem Report der Markt schreibt. Im Grunde ist sie jemand, die daran erinnert, in einer Zeit, wo es ja oft um kurzlebige Hypes geht, die daran erinnert, dass eben Entwicklungen, die eskalieren, so wie vieles im Moment politisch eskaliert, eben eine sehr lange Geschichte haben. Und wenn ich jetzt dieses Wort mal aufnehmen würde, dann würde man Margaret Atwood als die intellektuelle und literarische Zeugin dafür anführen können, denke ich.
Die Zeugin, das ist also die Fortsetzung von diesem Bestseller Der Report der Markt, The Handmaid's Tale, über 50 Millionen Mal weltweit verkauft. Dieses Buch gilt ja als der Klassiker feministischer Literatur. Dabei sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die schlimmsten Peiniger der Frauen in diesem Patriarchat die Frauen selbst. Wie geht das zusammen? Also sieht sich Margaret Atwood eigentlich selbst als Feministin?
Ich denke schon. Ich habe sie immer als jemand, die sich ganz deutlich abgrenzt von Ismen oder Ideologien aller Art, aber jemand, die eben von ihren frühesten Zeiten an deutlich für Frauenrechte sich stark gemacht hat. Man denke zum Beispiel an die Rubber Bride, die Räuberbraut, wo sie mir zum Beispiel in einem Interview mal sagte, es ist interessant, Die Frauen identifizieren sich nicht mit den sympathischeren Figuren. Die Frauen identifizieren sich mit der sogenannten Bösen, weil sie die Macht hat. Das heißt, eine Botschaft, die, glaube ich, Margaret Atwood an uns Frauen auch immer wieder hat, ist, lasst uns bitte nicht naiv und arglos auch auf unser eigenes Geschlecht, auf die Verfasstheit der Welt schauen, sondern Machtmechanismen, also kompetent werden, Machtmechanismen zu begreifen. Nur so kann man auch vielleicht hehrere moralische Ziele durchsetzen, nicht? Und das würde ja jetzt, was dieses neue Buch betrifft, auch zu einer Figur passen. Das Buch entfaltet ja drei Stimmen und eine dieser Stimmen, die kennt man ja schon auch aus The Handmaid's Tale, diese Aunt Lydia, Tante Lydia, die da jemand war, eine Stabilisatorin des Regimes sozusagen ganz auf Seiten der Männer und die jetzt sozusagen etwas aufweicht, zerbrechlicher wird als Figur. Und Margaret Atwood selbst hat in der New York Times dazu gesagt, ja, es gäbe Überzeugungstäter, aber diese Lydia sei zum Beispiel keine Überzeugungstäterin, sondern sei jemand, die, wie das auch typisch für Diktaturen sei, von Angst zu dem gemacht worden sei, was sie ist und die also durchaus auch lernfähig ist, eine Aufsteigerin, die auch lernen kann. Ihr Grundgedanke oder ihr Grundanliegen mit diesem Buch, das hat sie eben auch, sagte sie in der New York Times, auch die Brüchigkeit von Totalitarismen zu zeigen und dass es das auch keine Diktatur ewig hält und welches sind die Stellen, an denen etwas einbricht. Also das sind Themen, die ja die Frauen, die verpleiteten Frauen, die in Amerika vor den Kongress zogen, gezeigt haben, die also mehr als aktuell sind und wo die Aktualität dieses Buch natürlich nicht nur eingeholt, sondern überholt hat.
Heute kommt weltweit Margaret Atwoods neuer Roman Die Zeuginnen auf den Markt. Wir haben dazu mit der Literaturkritikerin Bernadette Conrad gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Als die DDR verschwand, war Henrike Naumann gerade 5 Jahre alt. Doch die Widersprüche, die sie in den unmittelbaren Jahren nach Mauerfall erfahren hat, die lassen die Installationskünstlerin bis heute nicht los. Seit 2011 die NSU-Morde öffentlich wurden, beschäftigt sich die gebürtige Zwickauerin künstlerisch mit Themen wie Radikalisierung und Extremismus. In Dresden wird jetzt noch einmal ihre preisgekrönte Installation Triangular Stories gezeigt. Anlass, mit ihr zu sprechen. Herzlich willkommen im Kompressor, Henrike Naumann.
Dankeschön.
Sie zeigen 2 solcher Triangular Stories, also solcher Dreiecksgeschichten, und zwar von jungen Schauspielern gestellt und auf VHS gedreht. Diese Filme geben vor, im Jahr 1992 gedreht worden zu sein. In dem einen sehen wir so ein junges Trio, das wirklich sehr, sehr nah dran ist an den Terroristen vom NSU. So eine Frau mit auberginefarben gefärbten Haaren, 2 Typen, die Uwe heißen. Es gibt so ein Pink Panther Stofftier, die Reichskriegsflagge hängt über dem Sofa. Und parallel dazu auf einem anderen VHS-Rekorder, da wird ein westdeutsches Trio gezeigt. Man würde wahrscheinlich damals Popper zu diesen Typen gesagt haben. Die werden gezeigt beim Saufen, Feiern, Drogen nehmen. Und wir erleben also all diese Jugendliche im Grunde wie bei sich zu Hause, sehr gelöst, sehr ungekünstelt und eben doch sehr, sehr unterschiedlich. Wer tickt da wie? Sie nennen diese Titel, diese Filme mit Untertitel Amnesia und Terror.
Ja, es ist total spannend, weil die Aussage, dass die Feiernden auf Ibiza aus dem Westen wären, ist zum Beispiel auch total offen. Also da merke ich dann, dass immer schon, je nachdem wie man das sieht, man anfängt das unterschiedlich zu interpretieren. Also ja, und darum geht's mir eigentlich, also eine Sache zu schaffen, die erstmal irgendwie sehr einfach scheint oder man denkt, okay, ich habe es gesehen, ich habe es verstanden. Und aber wenn man dann nochmal genauer hinguckt, merkt man, okay, eigentlich ist es gar nicht so klar und eigentlich entsteht auch viel der Interpretation daraus, wie der Zuschauer das sieht oder die Zuschauerin und was die Person selber mitbringt an Erfahrungen. Und an diese persönlichen Erfahrungen versuche ich eigentlich in meinen Arbeiten immer anzuknüpfen. Also diese Videos habe ich auch eingebettet in Möbelinstallationen. Das heißt, da sind auch physische Objekte, die man irgendwie anfassen kann und die einen sofort in eine gewisse Zeit katapultieren. Und aber die Art und Weise, wie man jetzt diese schwarzen Möbel oder gemusterten Sofas, was sie persönlich auslösen, das ist halt total offen und das ist total spannend. Ja.
Ich finde interessant, bei dieser Gruppe, die dem NSU so nachempfunden ist, da scheinen Gewalt und Spaß ganz, ganz eng nebeneinander zu liegen. Das kippt ständig. Also wir sehen, wie die sich gegenseitig so wie im Spaß ein bisschen foppen und dann wird es plötzlich ganz, ganz ernst. Wir sehen die Jugendlichen bei einem Raubüberfall, wie erleben sie, wie sie einen Mann im Rollstuhl angreifen. angreifen. Aber dann ist einer dieser Männer auf einmal selbst weinend, ganz verletzlich in der Ecke. Also sie sind ja keine reinen Monster, sondern auch als Figuren ambivalent. Ist das so angelegt extra?
Ja, absolut, weil als 2011 der NSU bekannt wurde, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Also sowohl persönlich als auch künstlerisch war dann klar, okay, ab jetzt ist irgendwie nichts mehr wie vorher oder kann nicht mehr wie vorher sein. Und 2011, an dem Tag, als Beate Zschäpe das Haus in Zwickau angezündet hat, war ich auch in Zwickau, auch sehr in der Nähe von diesem Haus, bei meiner Großmutter, die da gelebt hat. Und das heißt, irgendwie war das für mich ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, das kann ich jetzt nicht ignorieren und da muss ich mich irgendwie selber dran abarbeiten. Und in erster Linie, das war ja meine Diplomarbeit an der Filmhochschule, war das ein persönlicher Verarbeitungsprozess und auch eine Entscheidung zu sagen, ich werde jetzt nicht Szenenbildnerin, wie ich studiert habe, sondern ich nutze irgendwie das, was ich studiert habe, also Szenenbild und Bühnen- und Kostümbild, um irgendwie eine künstlerische Intervention zu machen und mit den Kostümen, mit den Sets eine Zeit auferstehen zu lassen, in die ich selber nochmal zurückreisen will. Also ich möchte Fragen an das Jahr 1992 stellen, an einen Kipppunkt in der deutschen Gesellschaft, also als Pogrome in ganz Deutschland waren, als das Asylrecht verschärft wurde, was viele Leute, die jetzt in der rechten Szene aktiv sind, wie eben auch der NSU, als so ein Erweckungserlebnis erlebt haben, zu sagen, okay, wenn wir wie in Rostock-Lichtenhagen irgendwie mit Gewalt auf die Straße gehen und danach das Asylgesetz verschärft wird, das heißt, dass wir mit Gewalt Politik machen können, dass wir, wenn wir laut genug schreien auf der Straße und Gewalt ausüben, dass wir dann auch politisch gehört werden. Und an diesem Punkt wollte ich zurückreisen. So. Und klar, ich war Kind, das heißt, die Frage nach meiner Verantwortung, könnte man jetzt auch sagen, stellt sich vielleicht gar nicht, aber für mich stellt die sich schon, so, weil ich war da so. Ich saß vielleicht mit den Eltern vorm Fernseher, so wie viele andere auch. Und selbst wenn ich damals als Kind noch nicht reagieren konnte, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich agieren und dafür ist für mich total klar, dass ich in der Verantwortung bin.
Was war für Sie wichtig an diesem Gegenschnitt, an diesem Film, der ja parallel gesetzt wird und den wir sofort mit westdeutschen Jugendlichen assoziieren, mit diesen hedonistischen, feiernden, im Grunde total stumpfen Jugendlichen, denen Sie diesen Titel Amnesia überschreiben. Wieso dieser Kontrast?
Ja, ich wollte halt aus diesem Bild rauskommen, dass man sagt, okay, es gibt Radikalisierung in der Gesellschaft und der Verfassungsschutz hat ja auch noch dieses Denkmuster, es gibt die linke und die rechte Radikalisierung und das sind die Probleme der Gesellschaft. Aber ja, ich wollte im Prinzip eine andere Form von Radikalisierung zeigen, nämlich was es bedeutet, wenn man sagt, ich nehme mich raus aus der gesellschaftlichen Verantwortung, ich engagiere mich nicht, sondern ich ziehe mich irgendwie zurück, ich gehe feiern, ich nehme Drogen und bin im Prinzip keine Kraft, die irgendwie politisch was bewirken oder auch entgegensetzen kann.
Sie haben gerade schon erwähnt, diese VHS-Kassetten, das ist ja auch ein genialer Kunstgriff, dass man also wirklich den Eindruck hat, man hat hier so eine Art authentisches Footage-Material vor sich. Das wird abgespielt eben zwischen Objekten, Sie sind Szenenbildnerin gelernte und da finde ich wirklich extrem interessant und ästhetisch packend dieses Thema Möbel. Also Sie arbeiten ganz viel mit Schrankwänden und die Schrankwände sind auch fast so eine Art Chiffre geworden. Die Schrankwände erzählen Bände, wenn es um die ostdeutsche Befindlichkeit geht. Warum?
Na, ich glaube, die Schrankwand so in der Geschichte hat, glaube ich, schon immer auch was, also nicht nur über Ostdeutschland, sondern überhaupt über Deutschland erzählt und ist ja auch irgendwie so eine Sache, die man nicht so richtig wegkriegt. Also die hat sich über die Jahrzehnte so verändert. Mittlerweile sind das eher so schwebende Elemente an der Wand, aber sie ist immer noch da und mit LED hinterleuchtet. Und ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind das erste Mal vor so einer schwarzen Schrankwand in den 90er Jahren stand, das war, als würde ich in so ein Raumschiff reingehen und könnte jetzt so wegfliegen, so zu einem Stern. Und dieses Gefühl von so Zukunft und auch irgendwie sowas Außerirdisches, an dieses Gefühl knüpfe ich die ganze Zeit an, wenn ich diese schwarzen Schrankwände wieder raushole über Kleinanzeigen aus irgendwelchen Wohnungen und die in den Ausstellungsraum stelle. Also dieses Gefühl auch, was ich als Kind natürlich überhaupt noch nicht reflektieren konnte, aber dieses Gefühl, jetzt ist alles anders und jetzt ist irgendwas, also irgendein Schalter wurde umgekippt und jetzt plötzlich ist die Gesellschaft anders. Und dieses Gefühl von, was es bedeutet, jetzt auch im Westen zu wohnen oder in einem anderen System, so daran knüpfe ich an, indem ich diese Raumschiffe hinstelle und sage, okay, wir wir unternehmen jetzt eine Reise und gucken mal, wo das hingeht.
Leuchtet mir sofort ein. Also 1990 war es, glaube ich, auch eine der ersten Anschaffungen vieler Leute im Osten, eben diese großartige, tolle Westschrankwand zu besitzen. Das war irgendwie was Tolles. Und wir hingegen, für uns ist es heute wieder schick, so eine alte Ostflachstrecke zu haben. Also das hat wieder so einen ästhetischen Retro-Reiz. Wenn es darum geht, zu gucken, wie sich diese Jugendkulturen möglicherweise in den vergangenen Jahren verändert haben. Also dieser Film ist jetzt auch schon wieder, diese Arbeit ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre alt. Hat sich jetzt in diesen vergangenen 7 Jahren viel getan im Hinblick auf Jugendkultur? Ich muss zum Beispiel gerade darüber nachdenken, also Zwickau ist für mich jetzt auch so eine Chiffre, einfach was Drogenkonsum angeht, was Crystal Meth angeht. Mhm. Im Grunde hat sich dieses Bild, die hedonistische Westjugend versus die radikalisierte Ostjugend, vielleicht dahingehend so ein bisschen verschoben, dass gerade was das Thema Drogen angeht, da wirklich auf einmal der Osten massiv nachgeholt hat, oder?
Ja, also der hat ja auch nicht auf einmal extrem nachgeholt. Das war ja auch schon ab den 90ern so, dass da im Prinzip die ganzen Drogen relativ ungefiltert kamen und es da auch nicht so viel so Anleitung gab, so, sondern einfach so ein bisschen so Learning by Burning, die Leute sich alles reingefahren haben. Und das ganze Thema Crystal Meth, also gerade Chemnitz, so die europäische Stadt, ist mit dem größten Crystal Meth-Anteil im Abwasser so. Genau, das sind halt alles Dinge, die auch noch absolut thematisiert werden müssen. Und in der Gegenüberstellung Ost-West merkt man schon, dass meine Arbeiten eigentlich gar nicht so funktionieren, weil mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, so hier sind die Nazis und da sind die Drogen so, sondern im Prinzip geht es die ganze Zeit um Ost und West. Und ja, es ist schwierig zu erklären, weil die Installationen, die ich mache, die arbeiten eben sehr viel mit Ambivalenzen und auch damit, dass ich jetzt keine Antworten anbiete, sondern eigentlich versuche, die Fragen, die uns beschäftigen, auf eine neue Weise zu stellen und anders erfahrbar zu machen. Und in dem Moment, wo man versucht, das zu erklären, wird es aus meiner Perspektive immer so ein bisschen falsch, weil ich das Gefühl habe, so nein, meine Rolle ist es nicht, einfache Antworten zu geben, sondern schwierige Fragen zu stellen. Und jetzt gerade von mir als Künstlerin auch manchmal so erwartet wird, irgendwie den Osten zu erklären oder die ostdeutsche Seele. Und das ist absurd, so, weil das kann ich natürlich auch nicht so, ja. Sondern und mir geht es auch nicht darum, um irgendwie eine ostdeutsche Identitätspolitik, sondern mir geht es darum zu sagen, es gibt unterschiedliche Realitäten in Deutschland. Und in dem Moment, wo ich sage, so eine ostdeutsche Prägung, die auch ich als junger Mensch habe, ist eine von sehr vielen Realitäten. Damit geht es jetzt nicht darum zu sagen, so die Ostdeutschen sind die Marginalisierten in Deutschland, sondern zu sagen, so ja, es gibt verschiedene Realitäten und es gibt vor allem auch noch ganz viele, die auch noch immer nicht gehört werden.
Henrike Naumanns Videoinstallation Triangular Stories ist noch bis Ende des Jahres im Albertinum in Dresden zu sehen. Wir danken ganz herzlich für Ihren Besuch.
Gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Barbara Becker.
Rund 50% der Friedhofsfläche in der Bundesrepublik ist überflüssig geworden. Und zwar aufgrund des Trends zu kleinen Urnengräbern sowie Beisetzungen in Bestattungswäldern oder auf See. Das teilte die Verbraucherinitiative Eternitas mit. Sie forderte deshalb einen Bürgerdialog über den pietätvollen Umgang mit den sogenannten Überhangflächen. Da die Kosten für Pflege und Unterhaltung den Gebührenzahlern nicht aufgebürdet werden dürften, versuchten Friedhofsträger, diese zu veräußern oder anderen Zwecken zuzuführen. Dies berge Konfliktpotenzial. Überhangflächen könnten, so die Verbraucherinitiative, alternativ für Kultur und Sport, Grünflächen und Gärten, Landwirtschaft und Gartenbau sowie die Bebauung genutzt werden. Die OECD stellte am Vormittag in Berlin die neueste Ausgabe ihrer jährlichen Vergleichsanalyse Bildung auf einen Blick vor. Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist in diesem Jahr der Hochschulbereich. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung macht hierzulande jeder Dritte eines Schuljahrgangs einen Hochschulabschluss. Damit liegt Deutschland unterhalb des Durchschnitts der 36 OECD-Staaten. Dagmar Pepping.
Fast 43% aller Mittel in der höchsten Bildungsstufe fließen in Forschung und Entwicklung. Nur Schweden investiert prozentual mehr. Weiterer Befund der Vergleichsstudie: Erwachsene, die ihren Abschluss an einem Gymnasium, einer Berufs- oder Abendschule gemacht haben, besitzen heute bessere Beschäftigungsaussichten als vor 10 Jahren. 84% haben einen Job. In der frühkindlichen Bildung investiert Deutschland deutlich mehr als der OECD-Durchschnitt. Ein Drittel mehr pro Kopf. Bei Vorschulkindern ist das Plus geringer.
Heute wurde auch eine Studie über die sogenannte Generation Einheit veröffentlicht. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren unter anderem gefragt, wie sie ihre Zukunft sehen und welche Erwartungen sie an ihre berufliche Laufbahn haben. Der Soziologe Klaus Hurlmann ist Mitautor der Studie und sagte im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur, dass die Generation Einheit sehr optimistisch sei und für sich gute Zukunftsperspektiven sähe. Im Westen Deutschlands äußerten sich die Jugendlichen allerdings positiver als im Osten. Problematisch sei jedoch für alle eines, so Hurlmann.
Berufswahl ist zu einer Qual der Wahl geworden, weil man in einer Multi-Options-Situation ist, weil man Tausende von Angeboten hat. Da müssen wir ran, das ist eine echte Herausforderung. Die Studie zeigt, dass die Berufsvorbereitung verbessert werden muss und dass wir uns richtige Mühe geben müssen, die jungen Leute hier nicht in eine Situation hineinzubringen, die sie selbst überhaupt gar nicht mehr übersehen können. Fachleute zum Teil nicht mehr übersehen können. Hier hat sich also doch vieles verschoben.
Unzufrieden zeigten sich die Jugendlichen auch über die mangelnde Modernität in den Ausbildungen im Hinblick auf das Digitale.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Gesa Ufer. Hallo nochmal. Mit dem Namen Alex Priors fängt vermutlich nicht jeder und jede auf Anhieb was an. Dabei hat der Mann bis vor wenigen Jahren richtig große Hollywood-Filme gedreht. Sein Durchbruch als Spielfilmregisseur war The Crow, der Film, bei dem Hauptdarsteller Brandon Lee durch einen tragischen Unfall zu Tode kam. Und sein iRobot mit Will Smith war 2004 ein echter Blockbuster. Zuletzt lief es im großen US-Filmgeschäft für ihn nicht mehr ganz so rund. Aber muss man deshalb umsatteln und Lehrfilme auf YouTube veröffentlichen? Patrick Lohmeier über das neue Projekt des Filmemachers, eine Art Workshop im Netz.
Batman und Wonder Woman im Infinity War gegen fantastische Tierwesen und den König der Löwen. Remakes, Reboots, Sequels, Spin-Offs. Aus der einzigen Traumfabrik Hollywood wurde ein markengesteuerter Copyshop, in dem Originalität keinen Platz mehr hat. Zumindest ist das der Stoff, aus dem die Albträume von Regisseur Alex Proyas gemacht sind.
I'd written a new script, but the studio financing the movie wanted it to be more.
Ich hatte ein neues Drehbuch geschrieben, aber dem Studio war es nicht superheldig genug. Ich sagte ihnen immer wieder, es ginge nicht um Superhelden, aber sie hörten mir nicht zu. Heute drehe sich eben alles um Superhelden, sagten sie. Sie wollten mehr Spandex und Umhänge und dicke Muskeln und Sixpacks. Und nichts davon war in meinem Skript. Es war einfach ein verdammtes Drama. Und einer der Produzenten hatte dann diese tolle Idee für den Titel meines Films.
Spandex Apocalypse.
Und dann bin ich schreiend aufgewacht.
I woke up screaming.
Die als Masterclass Rebellion titulierten Vorträge nehmen einen wichtigen Platz im Proyas YouTube-Kanal Mystery Clock Cinema ein. Seit 2017 teilt der 55-jährige Regisseur in 10-minütigen Clips Hollywood-Erfahrung und technisches Know-how mit einem kleinen Publikum. Vor allem aber will er junge Filmemacherinnen und Filmemacher dazu inspirieren, ihre eigenen unkonventionellen Ideen zu verwirklichen. Wie Proyas selbst seit den frühen 80er Jahren. Seine experimentellen Kurzfilme, teils aus Studententagen, sind ebenfalls im Mystery Clock Cinema zu finden. Aber auch eine flapsige Parodie auf klassische Science-Fiction-B-Movies.
Come on.
What happens now, Captain?
Well, nothing. I mean, I just thought we'd all hide in the closet till it went away.
Der Regisseur macht sich digitale Filmtechnik zunutze, um sein eigenes Frühwerk audiovisuell aufgemotzt im besten Licht zu präsentieren. Jenseits dessen richtet er aber den Blick nach vorn. Schon sein futuristischer Film Noir Dark City nahm 1998 Ideen vorweg, mit denen The Matrix ein Jahr später einen weltweiten Hype auslöste. Beide Filme prophezeiten damals technisch innovatives, erwachsenes Genre-Kino made in Hollywood. Inception in Serie sozusagen. Daraus wurde wenig. Aber es ist noch nicht zu spät, dieses Versprechen einzulösen, findet Proyas.
If you're an artist, try to make something new.
Wenn du ein Künstler bist, versuche etwas Neues zu erschaffen. Selbst wenn du scheiterst, lass dich nicht dazu verführen, faul und unehrlich zu sein. Imitiere nicht die Ideen und das Werk anderer. Sei keine Kopie, sei du selbst.
Do not be a copy, be you.
Manch motivierender Ratschlag mag vertraut oder gar abgedroschen klingen. Aber jedes Video des Regisseurs ist befeuert vom Ehrgeiz, möglichst viele Menschen mitzunehmen auf seinen Trip in die Zukunft des digitalen Kinos. Dessen Möglichkeiten seien schließlich grenzenlos, so Proyas. Seine eigene Reise als unabhängiger Filmemacher endet vorläufig mit der 11-minütigen und weitgehend improvisierten Low-Budget-Produktion Phobos.
Jetzt habe ich meinen ersten Kurzfilm exklusiv für YouTube produziert, nachdem ich früher Hollywood-Filme für 100 Millionen Dollar drehte. Ist das sowas wie Fortschritt, frage ich euch? Auf jeden Fall. Vor allem hat es riesigen Spaß gemacht. Und es gab keine Filmstudiotypen, die mir sagten, was ich zu tun habe. Absolute Freiheit. Was könnte man sich als Filmemacher Besseres wünschen?
Phobos entstand an einem halben Drehtag, gefolgt von unzähligen Stunden am Computer. Und ja, er ist genauso originell und sperrig wie von Proyas propagiert. Das Anliegen an sein Publikum, diesem Beispiel zu folgen und einzigartige Digitalfilmkunst trotz kleiner Budgets zu erschaffen, vermittelt sein YouTube-Kanal mit entwaffnender Beharrlichkeit. Nur eine Antwort auf die Frage, wie es diese Kunst ins Kino schaffen soll, lässt Mystery Clock Cinema offen. Dennoch, Prädikat absolut sehenswert. Nur ein neuer Kinofilm des Regisseurs wäre freilich noch toller.
Patrick Lohmeier über das Mystery Clock Cinema des Regisseurs Alex Proyas. Unter dem Hashtag NoBra plädieren gerade prominente und auch weniger prominente Frauen für mehr Body Positivity, für einen selbstbestimmteren weiblichen Körper und zeigen sich in den sozialen Netzwerken oben ohne. Mehr Freiheit ohne BH lautet das Motto, doch in der Öffentlichkeit ist die nackte Brust immer noch ein Problem, vor allem wenn man die Nippel sehen kann. Sind Pflaster auf den Brustwarzen die Lösung? Cora Knoblauch ist der Sache auf den Grund gegangen.
Die No-Bra-Bewegung ist da, verkündeten verschiedene Style-Magazine bereits im vorletzten Sommer. Doch manchmal dauert es etwas, bis die angekündigte Mode es auf den Bürgersteig und in die Cafés schafft. Befeuert von den Instagram-Accounts US-amerikanischer Models und Schauspielerinnen gilt es wieder als angesagt, den BH wegzulassen. Genug Selbstbewusstsein sollte man für diese Mode schon haben, sagt die Feministin und sexpositive Aktivistin Laura Merit. Obwohl, mit Mode hat es eigentlich nichts zu tun, auf einen BH zu verzichten.
Ich würde halt immer dazu raten, guck, wie geht's dir heute? Ja, und also ich laufe prinzipiell immer ohne BH, keine Ahnung, ich habe den letzten, glaube ich, mit 15 angehabt. Wo ich eben auch so eine Phase hatte, wo ich dachte, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Dann habe ich den auch wieder abgelegt, weil der mich einfach nur eingezwängt hat.
Auf ihren BH verzichtet hatte im Frühjahr auch eine Schülerin in Florida. Ihr Lehrer befand, dass ihre sichtbaren Brustwarzen die männlichen Schüler und ihn selbst auch vom Unterricht ablenken würden. Via Twitter berichtete die junge Frau, dass sie von der Schulleitung verpflichtet wurde, sich die Nippel abzukleben. Weibliche Brustwarzen, so sie nicht einen Säugling stillen, gelten in vielen Ländern als Erregung öffentlichen Ärgernisses. In Deutschland übrigens nicht. Nach § 183a ist das Entblößen der weiblichen Brust grundsätzlich nicht strafbar. Anders sieht es aus in den sozialen Netzwerken. Wer auf Instagram unter dem Hashtag FreeNipple oder FreeTheNipple nach Fotos sucht, findet zuallererst den Hinweis, dass bestimmte Inhalte nicht angezeigt werden können, weil sie die Instagram-Gemeinschaftsrichtlinien verletzen. Dazu gehört: keine weiblichen Nippel bitte. Die Bekleidungsindustrie hat längst eine Antwort parat. Brustwarzenabdeckungen aus Silikon. Ähnlich wie die glitzernden Hütchen mit Bommeln, die Burlesque-Tänzerinnen tragen, klebt man die hautfarbenen Silikonkappen direkt auf die Haut. Sie haben die Größe eines zu klein geratenen Bierdeckels, sind blumenförmig zugeschnitten und beige, also das, was eine nordeuropäische Modefirma als hautfarbend bezeichnet. Weil sie selbstklebend sind, heißen sie im Fachjargon Pasties oder eben Nippelcover. Auf der Suche nach dem Pflastern in der Filiale bei einer bekannten Modekette. Die Wände der Dessous-Abteilung sind dekoriert mit hunderten von Push-Up-BHs. Wie umgedrehte Suppenschüsseln tapezieren die gleichförmigen Brustschalen die Abteilung. Eine Art fest wattierte Standard-Busenform. Die Brust schmerzt einem schon beim bloßen Hinschauen.
Ich suche Nippelcover oder Brustwarzenpflaster oder wie sagt man das
nicht
so?
Alle dir.
Die waren eigentlich hier gewesen, aber wir haben sie, glaube ich, jetzt nicht mehr da. Weil die hängen eigentlich immer hier mit. Aber jetzt gerade momentan
Die Boutique einer niederländischen Dessous-Firma in der Mall nebenan hat die Nippelpflaster vorrätig. In weich wabbeligen beigen Silikon und aus einer Art Pflastermaterial. Satin steht auf der Packung, fühlt sich weniger nach Seide an, eher nach Pflastertape, nur eben in Blumenform. Die führe man schon seit Jahren im Sortiment, sagt die Verkäuferin. Ständig ausverkauft sei übrigens die erotische Variante. Pasties in Schwarz und Glitzer und mit Kettchen. 50 Shades of Grey für zu Hause. Ist das nun mehr Freiheit für den Busen oder müssen Frauen am Ende doch wieder ihre Brustwarzen verstecken, um nicht angestarrt zu werden? Für die Feministin und Aktivistin Laura Merit ist das Abkleben der Nippel nicht unbedingt prüde.
Ich weiß nicht, ich denke nicht gerne in Gegensätzen. Ich denke eher so von wegen mehr Freiheit für alle. Und wenn jemand sich die Nippels abkleben will, why not? Ne, man kann sie auch, manche machen das ja auch hier, gerade junge Frauen, dann mit rotem Klebe ein X drauf, ne, oder mit Schwarz. Also da sind ja auch tolle und schicke Sachen dabei, wo ich denke, ja, kreativ sein ist doch toll. Es geht eigentlich mehr darum, dass es keine Norm sein soll, dass also nicht gesagt wird, du musst jetzt die Nippel abkleben und zwar in dieser Form, ja, sondern einfach die Freiheit zu haben, das so zu machen, wie es dir in den Sinn kommt und dann entsteht ja auch Vielfalt wieder.
Die weibliche Brust dürfe ruhig mehr Freiraum für Mode und Gestaltung bekommen, sagt die Feministin Merit. Aus den Niederlanden erobert derweil ein weiterer Trend die Dessous-Läden, selbstklebende BHs. Das sind entweder beige Silikonkörbchen ohne Träger, die sich die Frau direkt auf den Busen klebt, oder sie bestehen aus einer Art Tape, einer dünnen selbstklebenden Folie. Die Brustwarze ist dabei selbstverständlich auch bedeckt. Diese Klebe-BHs seien in dieser Saison der Renner gewesen, berichtet die Verkäuferin in der Boutique. Vor allem zur Zeit der Abibälle. Generell kaufen die Frauen aber weniger BHs, sagt sie. Immer mehr Frauen hätten schönheitsoperierte Brüste. Und die brauchen dann gar nichts mehr. Kein Tape, keine Haftschalen und Nippelcover auch nicht.
Tja, das ist ja mal kolossal praktisch. Cora Knoblauch über aktuelle Trends in, um und um Busen herum.